Morgen, lieber Martin. Wir haben uns einen Monat nicht gehört, habe ich gerade festgestellt.
Einen Monat schon. Guten Morgen,
Ja.
liebe Julia. Hallo.
Also
So,
den
wir haben.
2-Wochen-Rhythmus müssen wir mal rausnehmen.
Ah, schwierig, ne? Das ist gerade schwierig, ne? Wir haben 10:30 Uhr und heute ist der 17. Der 17.
17.
März
März
nehmen wir auf.
2025.
2025, muss man bei uns
Ja.
leider dazu sagen. Gerade. Ja,
Ja,
ne? Also.
ein Monat und es ist in diesem Monat, das können wir gar nicht alles aufholen. Es ist einfach unfassbar viel passiert.
Es ist unglaublich
Warte
viel
mal,
passiert.
17. Februar, das heißt, 17. Februar, wann war die Wahl?
Die Wahl, wir haben kurz vor der Wahl gesprochen.
Kurz vor der Wahl, ne? Oh,
Kurz vor
krass.
der Wahl haben wir gesprochen. Und was seitdem einfach, also was bei dem allein, was seitdem in Deutschland passiert ist, also
Ja.
innenpolitisch passiert ist, außenpolitisch passiert ist, USA und also Wahnsinn. Also es ist wirklich. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen gar nicht den Versuch starten, dass wir das irgendwie aufholen. Deswegen lass uns einfach am 17. März nochmal neu starten.
Aber also was ich schon, so was mein Resümee so der letzten Wochen ist, irgendwie, und damit leite ich dann auch vielleicht gleich zu, wir bleiben ja bei unserem Konzept, uns gegenseitig jetzt Fragen zu stellen. Wir versuchen das jetzt mal eine Weile. Wir überlegen uns ja immer mal was Neues. Aber was ich so festgestellt habe, was so die letzten 4 Wochen seit unserer letzten Aufnahme für so eine Fähigkeit irgendwie gefragt ist, eigentlich von uns allen, ist wirklich so diese vielbeschworene und dieser bekloppte Begriff, aber Ambiguitätstoleranz. Also ich finde, das ist so was finde ich jetzt so die letzten 4 Wochen jetzt so was, dass die persönliche Verarbeitung von all dem, was so passiert ist, wirklich für mich so im Vordergrund stand. Irgendwie immer wieder so diese Widersprüche zwischen allem auszuhalten, sei es jetzt außenpolitisch, wenn wir in Richtung USA gucken, auch die Frage sozusagen, was für Dinge werden auf den Weg gebracht, die im Kern vielleicht sogar teilweise also gut sind, aber die Art und Weise und das Mindset, mit dem das umgesetzt wird, katastrophal ist. Oder auch in Deutschland irgendwie die Verhandlungen, die jetzt geführt wurden, wirklich die Versprechen, die vor der Wahl gemacht wurden, die dann zurückgenommen wurden, die Frage, wie redet man miteinander? Also das erfordert wirklich, also ich muss das irgendwie noch mehr schulen, wirklich diese reine Beobachtung erstmal zu trennen von dem, wie ich das einordne und bewerte. Also das ist ja schon was, was wir auch immer wieder machen müssen, aber
Absolut, absolut.
Wahnsinn.
Aber das ist wirklich Wahnsinn. Und was ich mir also in den letzten 4 Wochen, also vorher auch schon, aber in den letzten 4 Wochen noch mal mehr gedacht habe, also gerade wenn wir jetzt über Wirtschaft sprechen, über Unternehmen, ne? Also das, was die ja haben wollen, ist einfach eine Beständigkeit und eine Planbarkeit. Ich meine, die können sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Begebenheiten irgendwie einstellen, aber eine gewisse Planbarkeit braucht man einfach. Wenn ich mir die letzten 4 Wochen anschaue, dann gibt es das nicht. Also es ist von einem einen
Nee.
Tag auf den anderen Tag, so wie du sagst, es bricht, also auf der einen Tag wird genau, wir machen genau das, das ist genau der Weg, den wir jetzt gehen müssen und es gibt keinen anderen Weg vorbei, bla bla. Und an dem nächsten Tag ist mir doch egal, was ich gestern gesagt habe, sondern jetzt ist es der Weg und dann ist es der Weg und dann, es ist gerade, muss ich sagen, unglaublich schwierig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade irgendwie für viele verschiedene Unternehmen, aber auch nicht nur Unternehmen, sondern auch, man kann es ja auch quasi nochmal runterskalieren auf kleinere Betriebe, auf KMUs, auf Freelancer, auf irgendwie selbstständig Tätige. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, gerade so eine Richtung und eine Strategie irgendwie zu entwickeln, weil die Rahmenbedingungen sich gerade so immens ändern und zwar immer wieder. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Das war auch so, ja, man kann sich auf nichts mehr so richtig einstellen gerade, finde ich. Vielleicht wird es jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger, kann man schauen. Hoffentlich wird es ein bisschen ruhiger, aber wer weiß, ne?
Das merken wir ja auch, ne? So an
Total,
der
ja.
Frage, wie Veranstaltungen geplant werden, wie kurzfristig kriegt man sozusagen noch, sind bestimmte Sponsoren oder was weiß ich was noch bereit, Geld für bestimmte Veranstaltungen zu geben. Also das ist ja, sind ja alles so Fragen, die auch bei uns ankommen. Aber ich merke bei mir wirklich, dass dieses, ich mich jetzt immer sehr krass dazu aufrufen muss, dass, wenn ich so die Welt beobachte, das Was und das Wie für mich echt nochmal so klar zu trennen, um das vor Augen zu haben, ne? Um sich, um das eine auch nicht von dem anderen zu sehr beeindrucken zu lassen. Aber ich finde, dieses Wie ist schon, also ich habe das vorhin, als wir schon gesprochen haben, in einem anderen Kontext gesagt. Also ich finde, bestimmte Herausforderungen und Drucksituationen führen gerade echt zu Haltungsschäden, zu mentalen und so. Und die Frage ist, worauf das noch so hinausläuft, ne? Ich meine, wir sagen ja oft, in Krisen beweist sich wahre Größe so. Ich glaube, das ist auch so.
Ja, also das glaube ich schon auch, ne? Also wenn es einfach schwierig läuft, ne, wie verhält man sich, wie kommuniziert man, wie macht man das? Ist man immer noch transparent, ist man immer noch klar? Ich meine, weil will man auch zukünftig miteinander zusammenarbeiten. Und ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn man dann auf einmal nicht mehr kommuniziert, nicht mehr miteinander redet. Ne? Das ist jetzt ist in unserem Bereich genauso wie wenn wir jetzt auf die Politik schauen, auf Innenpolitik, auf Koalitionsverhandlungen, auf Rekordschulden, die gemacht werden sollen. Wenn ich mir da, ich gucke mir das immer sehr, sehr gerne an, die Debatten im Bundestag. Ich finde das immer sehr spannend. Und als ich die dann gesehen habe, dazu fand ich das schon auch, ja, wenn ich mir denke, okay, ihr müsst eigentlich zusammenarbeiten, ihr müsst eigentlich zusammen abstimmen, ihr wollt diese Zweidrittelmehrheit irgendwie kriegen. Wenn ich euch aber zuhöre gerade, dann glaube ich nicht, dass es was wird. So, das war so ein bisschen die letzte Woche, als ich mich da reingeschalten habe. Also, ja, weiß nicht, irgendwie schwierig, aber ich finde das, was du sagst, ich finde das sehr, sehr gut, das nochmal zu trennen, was und das wie zu trennen, bevor man dann in die eigene Meinungsbildung reingeht. Weil es gibt ja die Gefahr, wenn man das zu sehr vermischt, ne, dass man dann vielleicht auch nicht mehr alles mitbekommt, sondern dass man dann, dass man filtert ja dann unterbewusst auch schon, ah, okay, das passt eher in dieses Bild, was ich mir schon gemacht habe und manche andere Sachen fallen dann weg. Deswegen, ich fand es ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, naja, einige Sachen, die Amerikaner gerade machen, die machen ja durchaus Sinn, ja, also auch aus der amerikanischen Brille nochmal gesehen. Also Perspektivwechsel weg aus Europa, mal aus amerikanischer Perspektive machen einige Sachen wirklich, wirklich Sinn. Aber die Art und Weise, wie sie gemacht werden, mit dieser Radikalität, mit der sie gemacht werden und vor allem mit dieser undemokratischen Art und Weise, wie sie gemacht werden, dann ist das natürlich extrem schwierig, finde ich, ne?
Naja,
Also.
und sie machen dann vielleicht auch in der Vehemenz, also immer ganz konkretes Beispiel, an dem das für mich auch so deutlich wird, ist die Frage auch gerade der Massenentlassung sozusagen im öffentlichen Dienst sozusagen im institutionellen Bereich. Also, und natürlich der Kerngedanke irgendwie zu sagen, so jetzt gucken wir mal, wo auch bestimmte Fördermittel hingehen, wo sich vielleicht ein Apparat aufgebaut hat, der irgendwie zu viel ist, der irgendwie zu großen Wasserkopf sozusagen hat, dass diese Frage zu stellen, die finde ich total legitim.
Auf jeden Fall,
Nur
finde ich auch. Also.
dieser totale Rasenmäher, der da gerade ist, ohne jegliche Frage, auch welche Themen stecken dahinter, wo ist es gut, auch irgendwie Strukturen zu haben, ohne sich bewusst zu sein, dass eine Demokratie auch starke Institutionen braucht. Also, weil das ist ja auch, wir schimpfen immer, also also ich schimpfe auch gerne über zu viel Bürokratie, und ich finde, wir haben auch an manchen Stellen natürlich viel zu viel überflüssige Bürokratie, aber letzten Endes glaube ich auch, dass wir starke Institutionen brauchen und dass die auch kraftvoll sein müssen. So. Und dass man guckt, irgendwie haben wir die richtigen Leute, haben wir die richtigen Kompetenzen, ist das alles richtig fokussiert? Das finde ich legitim. Aber mit dieser Rasenmäher-Herangehensweise, mit dieser unmenschlichen Art und Weise auch daran zu gehen, mit diesem völlig disruptiven daran zu gehen. Und man muss natürlich auch immer sehen, welche Idee steckt dahinter, ne? Und dieses hinter allem, was man, finde ich, jetzt auch in den USA beobachtet, muss man auch immer gucken, woher kommt das? Und da ist ja dieses, und jetzt ist es natürlich wieder total peinlich, dass ich das nicht genau weiß, dieses Project 20,
25.
20, 20, 25?
Ja, Project 2025.
2020, ja, genau. So, ich habe die Zahl einfach nicht richtig gehabt. So, und da muss man natürlich einfach gucken, was steht da drin, ne? Und ich meine, da geht es um eine bewusste Aushöhlung sozusagen und nicht Handlung, also die Handlungsfähigkeit untergrabende Vorgehensweise gegenüber genau diesen Institutionen, die eben auch Demokratie stärken. Und ich finde, wenn man das irgendwie bedenkt, dann ist das krass. Und dieses zu trennen, ne, so diese Frage von, funktioniert das eigentlich noch richtig? Müssen wir mal irgendwie gucken, gehen die Fördermittel noch oder werden die einfach zu breit gestreut und sind die nicht fokussiert genug? Versus Rasenmäher und sozusagen auch krass radikal politisches Mindset, ne?
Auf
Also
jeden Fall. Weißt du, das wünsche ich mir in Deutschland auch. Also ich wünsche mir auch, dass man mal genau guckt, wo geht denn das Geld hin und man auch einfach mal schaut, okay, welche Verwaltung oder sowas macht denn da überhaupt noch Sinn und wo brauchen wir vielleicht aber auch mehr Leute, weil wir brauchen ja zum Beispiel sehr, sehr viel mehr Leute in verschiedenen Verwaltungsaufgaben, ne? Administrative Sachen. Also das ist, ich finde, die Technologie ist heute mittlerweile so weit, dass man viele Sachen vielleicht mit in der Kombination Digitalisierung, KI, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man vielleicht auch einsparen könnte, ohne die Leute rausschmeißen zu müssen, sondern die brauchen wir ja ganz, ganz dringend, aber vielleicht in anderen Aufgaben so ein bisschen. Und da wünsche ich mir, dass man genau hinschaut und guckt, okay, wo können wir Potenziale wirklich super ausnutzen? Wo brauchen wir wirklich dieses Menschliche zwischendrin, ne? Dass man auch irgendwie da mal guckt, wie arbeitet es, wie funktioniert es und was kann man vielleicht auch ganz gut als Vorarbeit über eine KI irgendwie machen lassen. Da gibt
ja.
es, glaube ich, sehr viele Potenziale, die man da ausnutzen kann. Und wenn am Schluss nach einer Prüfung rauskommt, okay, wir können da nichts einsparen, ist das für mich auch total okay so. Aber ich wünsche mir einfach, dass man da genau hinschaut, genauso wie man auch mit Steuergeldern irgendwie guckt, was wird mit dem gemacht, wo kann man da was einsparen, wo geben wir unnötig Geld aus. Und es wird ja jedes Jahr auch immer wieder, werden ja immer diese absurdesten Projekte irgendwie gezeigt, wo einfach unglaublich viel Geld hinfließt, was einfach totaler Quatsch ist. Wenn ich da nach Amerika schaue, wie du sagst, das ist sehr, sehr erschreckend, aber es kommt nicht überraschend, weil dieses Project 2025, die sagen ganz genau, was sie machen. Und das ist ja auch schon vorher bekannt gewesen. Und jetzt, wenn Leute sagen, ah, es ist sehr überraschend, ne? Also, das finde ich immer sehr schwierig. Man kann alles nachlesen und man kann auch den Plan nachlesen, wie es noch weitergehen soll, weil das ist jetzt der erste Anfang. Ich finde immer total spannend. Ich bin auch da, ich finde auch, wir haben zu viel Bürokratie. Und wir lassen mal jetzt einfach mal USA, USA sein lassen, einfach mal noch in Deutschland gucken oder EU-weit. Wir haben da zu viel Bürokratie. Und Bürokratieabbau resultiert oft einfach in mehr Bürokratie, ne? Weil es mussten erstmal Behörden gegründet werden, es muss das und das und das gemacht werden, die das dann alles wieder checken und alles wieder kontrollieren. Ich fand erst die Frage sehr, sehr spannend, die ich gelesen habe, naja, wofür haben wir denn diese ganze Bürokratie? Was macht die denn? Ja, die Bürokratie, wenn man das jetzt mal so pauschal sagt, die schützt eigentlich die Rechte einzelner Menschen in unserem Zusammenleben. Und dafür brauchen wir die einfach, dass nicht irgendwie immer nur das Geld regiert und sagt, naja, das, das und das, so machen wir das, sondern dass halt die Rechte der einzelnen Personen geschützt werden. Und das finde ich, fällt immer so ein bisschen hinten runter. Wenn alles gut läuft, in einer perfekten Welt brauchen wir eigentlich keine Bürokratie. Ja? Wenn alle aufeinander achten, wenn alle miteinander so umgehen, das ist alles schön und ich achte auf deine Rechte und auf deine, brauchen wir nicht. Deswegen idealtypisch gedacht, totaler Quatsch, können wir wegschieben. Ja? Also wir brauchen ein gewisses Maß an Bürokratie. Was ist jetzt zu viel und was ist zu wenig? Und natürlich wünschen sich Leute weniger Bürokratie, die sagen, der Markt soll alles regeln. Na klar, also guck, wünschen sich irgendwelche großen Konzerne, wünschen sich Unternehmen, sagen, naja, ich möchte da weniger Bürokratie haben. Lieferkettengesetz oder sowas finde ich irgendwie schwierig. Ja, natürlich, klar, was ist denn, was steckt denn da dahinter, dass das dann schwierig ist? Ja, am Ende der Kette ist Ausbeutung, ja. Und wenn wir die halt einfach bekämpfen wollen, brauchen wir dafür halt einfach Regeln und das muss halt, es münzt halt dann einfach in Bürokratie. Das ist dann halt einfach leider so. Es gibt so viel und es gibt bestimmt Sachen, die man reduzieren kann, aber jetzt per se dem Bürokratie zu verteufeln, finde ich halt auch wieder schwierig. Und es gab ja auch von dem, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, Lindner nennt man ihn. Er war mal ein hohes Tier in der deutschen Politik. Der hat ja auch mal gesagt, lass uns doch einfach mal sehr, sehr viele Regeln einfach mal aussetzen und in einem Jahr gucken mal, was wir davon gebraucht hätten. Finde ich einen ganz, ganz schwierigen Ansatz. Ist klar, dass dieser Ansatz,
Na.
sag ich mal, von der FDP kommt. Die haben ja ihre gewisse Vorstellung von Wirtschaft, wie das alles laufen soll. Aber das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz gefährlichen Ansatz, weil dann sehr viele Kleine hinten runterfallen. Und wie gesagt, es ist dafür da, die Rechte der Einzelnen zu schützen.
Also da würde ich jetzt, ich hatte letzte Woche eine sehr spannende Veranstaltung zum Thema Future Skills. Da kommt auch gleich dann meine erste Frage. Und da war der, muss ich ja zugeben, von mir sehr geschätzte Amin Nasseh, der eben auch sagte, naja, eine Gesellschaft lässt sich nicht wie eine Organisation führen, ne? Also
Ja.
Gesellschaft ist keine Organisation
Und
so.
kein Unternehmen
Und
vor allem auch, ne? Also.
genau. Und da ist es halt, wie du jetzt gerade sagst, da kann man vielleicht auch nicht mal eben irgendwie ein neues Führungskonzept oder irgendwas testen oder irgendwie ein neues Change Management. Nichtsdestotrotz muss man auch politisch disruptive Fragen stellen können. Aber
Absolut.
mal irgendwie was testen, irgendwie, ob es funktioniert, das ist natürlich einfach schwierig. Aber ich komme mal zu meiner ersten Frage. Also, ich habe eine echt spannende und schöne Veranstaltung moderiert, 2 Tage, der Future Skills Summit 2025 von der Bertelsmann Stiftung. Und da ging es eben um die Frage, wie man eben diese Future Skills sozusagen in unserem mehrsäuligen Bildungssystem, also was Future Skills sind, wie man die aber auch in diesen verschiedenen Bildungssäulen sozusagen fördern kann und eben auch quer dazu, ne? Also gerade an den Übergängen. Und Future Skills, es war eben so diese Frage auch so, das sind eben Fähigkeiten, die uns in dieser komplexen, unsicheren, disruptiven Welt sozusagen verankern und uns selbst wirksam handeln lassen, ne? Und mit Unsicherheiten umgehen. Deswegen so meine erste Frage vielleicht auch an dich. Was fällt dir als erstes ein, wenn du so den Begriff Future Skills hörst und was würdest du da vielleicht auch gerade aktuell für dich als die wichtigste Future Skill sehen?
Also, ich tue mir erstmal ein bisschen schwierig mit oder ein bisschen schwer mit dem Begriff Future Skills, weil ich dann immer diese Abgrenzung zu heute, also warum sind die erst in Zukunft wichtig und nicht erst heute? Also, ich finde die meisten, die dann genannt werden, immer, die sind heute genauso aktuell und die waren auch vor 10, 20 Jahren schon aktuell, ne? Also, man redet ja viel von diesen Soft Skills, die quasi diese Future Skills irgendwie sind. Deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer, aber natürlich, ich meine, man muss ein Produkt verkaufen, man muss es irgendwie schön verpacken und wenn Future draufsteht, dann ist es natürlich irgendwie viel spannender, als wenn irgendwie damals oder gestern draufsteht. Deswegen, was ich bei Future Skills, neben diesen ganzen Soft Skills, die ich wirklich dieses Zwischenmenschliche, dieses Miteinander irgendwie diskutieren können, abwägen können, irgendwie sowas, finde ich sehr, sehr wichtig. Medienkompetenz ist was ich da definitiv mit reinziehen würde. Also beurteilen zu können, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist legal, was ist illegal, was ist fake und was ist irgendwie wirklich so gewesen, oder was scheint einfach nur so zu sein. Das finde ich unglaublich wichtig gerade wenn wir wenn man sich im Social Media Feed oder den eigenen Social Media Feed anschaut, mittlerweile sieht man ja, okay, das sind Bilder, die sind generiert, dann steht es dabei, dass die KI generiert sind, bei manchen steht es aber nicht dabei und man hat irgendwie so ein komisches Gefühl, quasi alles ist gefotoshoppt, und dass man da erkennen kann und so einen eigenen Kompass einfach hat, das finde ich unglaublich wichtig. Und spannenderweise habe ich da gerade einen Podcast zu aufgenommen, zur Medienkompetenz, zur Medienbildung und zur Medienerziehung auch. Da wird wirklich schon einiges gemacht, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen, gegen Heuschrecken, weil gerade die da sehr viel anbieten in die Richtung, einfach gegen unglaublich große, starke, mächtige Gegner angehen. Das ist ziemlich krass. Aber das würde ich sagen, ist so eine, das ist ploppt bei mir sofort auf, wenn ich an Future Skills denke, ist die Medienkompetenz, die wir gerade an Jugendliche, irgendwie an Kinder noch mehr vermitteln sollten. Aber das geht natürlich nur, wenn wir es selbst auch können. Und ein Satz noch ganz kurz dazu, das fand ich sehr spannend. Ich habe dann mit einem Experten gesprochen, von der Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg. Super, wirklich sehr, sehr kompetent, super cool. Und der meinte, dass es total schwierig, also schwierig ist. Man macht sich da viele Gedanken, naja, das sollte als Schulfach irgendwie integriert werden. Das ist schon mal ein riesiges Problem. Wenn man sowas als Schulfach einfach denkt, die Grundgedanke ist toll, aber es müssen Lehrerinnen und Lehrer geben, die das unterrichten, die müssen ausgebildet werden. Dafür muss es erstmal an den Fachhochschulen oder an den pädagogischen Hochschulen Professuren geben, die das dann irgendwie auch wieder machen. Das heißt, wir sind da 10 Jahre entfernt, um da wirklich sowas als Schulfach zu implementieren. Man kann es natürlich über Externe lösen. Was sehr, sehr spannend ist eigentlich, dass die Entwicklung da so, so schnell geht, dass man sich eigentlich permanent fortbilden muss. Und das ist natürlich dieses Wettrennen kann man eigentlich gar nicht gewinnen. Natürlich darf man deswegen das Rennen nicht aufgeben, man muss weiterrennen, aber es ist sehr, sehr schwierig und also ein ganz positives Bild habe ich da gar nicht von mitgenommen, muss ich sagen. Es ist schon krass, was da zukünftig auf uns noch niederprasseln wird. Ja.
Ich finde, womit du eingestiegen bist, das hat mich auch beschäftigt und es beschäftigt mich auch noch, dieses, es sind eigentlich Eigenschaften, die immer irgendwie gefragt waren und sein werden, aber die Welt ändert sich halt drumherum. Und insofern ändert sich auch die Frage, wie du diese Skills inhaltlich füllst, ne? Und das, glaube ich, das ist dann die eigentliche Herausforderung, was ich so gedacht habe, dass diese Frage von Future Skills, die ja so ein bisschen sich abgrenzen gegenüber so fachlichen Skills, und ich bin mir jetzt bei Medienkompetenz, hat das sicherlich von beiden was, also sowohl fachlich als auch sozusagen dieses fachübergreifende. Future Skills haben eigentlich immer was mit so einem sozialen Kontext zu tun. Die brauchen immer irgendwie auch so ein Gegenüber, ne? Also brauchen sie ein Gegenüber, sozusagen die Auseinandersetzung mit einem Gegenüber, das kritische Auseinandersetzen mit irgendwie mit anderen oder mit Wissen, um sozusagen sich selbst besser verankern zu können, ne? Also es klingt jetzt so ein bisschen vielleicht esoterisch oder irgendwie philosophisch oder sonst wie, aber diese Frage, obwohl ich kann auch eigentlich die eine Philosophin, die im Gespräch war mit Armin Nassi, Natalie Knapp, da vielleicht, also nicht zitieren, weil ich das nicht mehr zusammenkriege, aber sie sagt, es braucht halt Unsicherheitskompetenz und Sicherheitskompetenz. Also die auf der einen Seite so den Umgang mit der Unsicherheit und dann eben auch die Frage, wie verankere ich mich eigentlich, wo fühle ich mich eigentlich irgendwie sicher? Und ich fand, alles, was beschrieben wurde, hängt natürlich immer mit meiner Auseinandersetzung sozusagen in der Welt zusammen. Also wenn ich Mathe lerne, brauche ich nicht irgendwie die Welt so. Da brauche ich irgendwie, muss ich Formeln lernen und was weiß ich. Oder wenn ich lesen lerne, brauche ich ein Buch so. Aber diese Frage von Future Skills hat immer irgendwie mit einem sozialen Kontext zu tun. Und wenn wir uns das, finde ich, nochmal so richtig bewusst machen, was das dann auch bedeutet für die Frage von gesellschaftlichen Diskursen, ne? Oder dieses, wie gehen wir eigentlich miteinander um, das fand ich irgendwie nochmal ganz, ganz spannend. So.
Total spannend. Auch sehr spannende Leute, die du da hattest,
Ja.
im Gespräch, finde ich. Also.
Und was mir gerade nochmal zum Thema Medienkompetenz eingefallen ist, weil du das auch gerade so ja, auf die Auseinandersetzung mit Medien selber bezogen hast. Ich habe heute Morgen gerade irgendwie etwas verspätet den aktuellen Newsletter von Carline Moore gelesen. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Die hat sozusagen als, also die ist halt Medienexpertin, die kommt irgendwie aus dem Journalismus, hat die SPD beraten sozusagen beim vorletzten Wahlkampf, also gerade auch was Social Media angeht, die ist Social Media Expertin und hatten in ihrem letzten Newsletter über ihre Wut geschrieben, wie wir sozusagen mit zum Beispiel der AfD in den Medien umgehen und was das heißt, sozusagen, wenn man jetzt eine Alice Weidel genau so eine lustigen Entweder-oder-Fragen stellt, mögen sie lieber Hunde oder Katzen oder was weiß ich was, dass man dadurch das sozusagen auch so normalisiert, ne? Als wenn das eine ganz normale Partei wäre und ob das gut ist. Also, und sie sagt natürlich, nein, es ist nicht gut. Aber das hat natürlich auch was mit Medienkompetenz zu tun. Also die AfD wird, und das sehen wir ja auch am Wahlverhalten der jungen Leute, die wird immer normaler. Also die werden damit groß, dass die AfD halt irgendwie im Bundestag ist und dass es irgendwie dazugehört. So. Und
Nicht nur im
damit
Bundestag
bin
ist,
ich jetzt
sondern
ein bisschen
stärkste
abgeschweift, aber
Opposition, ne? Also, nee,
ja.
aber ich verstehe dich total, ne? Das ist halt einfach ein wichtiger Punkt auch von Medienkompetenz, ne? Also
Ja.
nicht nur wie die Medien dann eingeordnet werden, sondern auch wie Medien produziert werden, ne? Also welche Gedanken dahinter stehen, ne? Also das ist natürlich auch total wichtig. Aber ich fand diesen Ansatz total spannend, wie du gesagt hast, naja, das ist immer ein Auseinandersetzen quasi mit einem oder einer gegenüber irgendwie. Und das finde ich passt ja bei Medienkompetenz wieder sehr, sehr gut rein, weil du setzt dich ja quasi mit fertigen Gedanken auseinander, die produziert wurden und dann als Content irgendwie dann in die Welt gehen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, so, ich bin dran mit Fragen. So, gut. Sehr schön. Ich habe mir, ach Gott, ich hab einige Fragen aufgeschrieben.
Oh Gott, oh Gott.
Ich finde ja, mit was soll man anfangen? Genau, eine kleine Beobachtung vielleicht an der Stelle. Wir haben letztes Mal vor 4 Wochen gesprochen, ja? Und
Ja.
die wichtigsten Themen im Wahlkampf nochmal so drüber gesprochen. Seit 4 Wochen spielt Migration ist kein Thema mehr. Null. Das war das wichtigste Wahlkampfthema überhaupt. Niemand redet mehr über Migration. Und daran sieht man, es war ein Wahlkampfthema, es war kein Thema irgendwie, was wirklich irgendwie gebrannt hat. Es ist ein Thema,
Es ist
bin
ein
ich
Thema,
nach wie
ja.
vor von, aber es ist nicht das absolute Nummer-1-Thema, sondern das absolute Nummer-1-Thema, das merken wir gerade, das ist die Wirtschaft. So, und das ist die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft wieder so flott gemacht werden soll, wie es denn weitergehen soll. Und
Soll ich jetzt beantworten oder was?
nee, genau, wie soll es weitergehen mit der Wirtschaft? Nee, also die erste Frage
Ist ja genau die richtige.
ist so ein bisschen, spielt natürlich auf unsere, ich sage jetzt mal, die Rekordschulden, die da jetzt so kommen werden. Und zwar gefühlt ist so März jetzt gerade in der Realität angekommen, ne? Wie das dann wirklich dann so ist, ne? Also wenn man aus dem Wahlkampfmodus, wo man wirklich alles rausbrüllen kann und alles sagen kann, sondern wenn dann auf einmal dieser Realitätscheck kommt, der sehr spannend ist, wenn man Habeck sieht und Habeck dazu kommentieren hört. Naja, also 500 Milliarden für die ganze Infrastruktur, obwohl Infrastruktur sehr, sehr weit gefasst wird, betrifft eigentlich alles, wenn man das so irgendwie sieht. Und jetzt dann auch sehr, sehr viele Versprechen natürlich da nochmal Richtung Grüne gegangen sind. Die Länder wollen auch noch ein bisschen was alles von diesem Infrastrukturtopf haben. Wie blickst du denn auf diesen ganzen Hickhack, der da jetzt gerade passiert? Oh, jetzt gehen die Augen groß, ganz schwierige Frage. Aber was macht es mit dir gerade, wenn du einfach siehst, dass da gerade absolut das Gegenteil gemacht wird von Seiten der Union, was sie im Wahlkampf versprochen haben? Und ich finde es so, so spannend, diesen Wechsel da gerade so zu sehen, ne? Also dieses auf der einen Seite, Schuldenbremse einhalten, keine neuen Schulden. Es gibt Steuererleichterungen, wird versprochen, wird ganz groß gehalten. Und wir werden uns erst anschauen, wie wir es irgendwie schaffen, einzusparen. Und in einem weiteren Schritt, der weit, weit entfernt liegt, können wir vielleicht mal irgendwie über Sondervermögen oder sowas sprechen. Und jetzt ist es der erste Schritt auf einmal geworden. Wie blickst du auf so ein Hickhack irgendwie, dieses auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das ist versprochen, auf der anderen Seite, was kümmert es mich, was ich im Wahlkampf gesagt habe?
Also echt schwierig. Auch da finde ich so dieses Was und das Wie immer so zu unterscheiden, ne? Also also ich, also ich kann mal sagen, so was ich mir wünsche, ist schon, also ich meine, was wir, glaube ich, gesehen haben, ist, es geht nicht nur um die Was-Fragen, es geht auch um die Frage, wie wird miteinander verhandelt. Und ich finde, da haben wir ja schon sehr klar gesehen, dass Verhandeln auch eine hohe Kunst ist. Also, und das fand ich total spannend zu sehen, wer gut verhandeln kann und wer nicht und wer sozusagen um die Feinheiten weiß, was nach außen auch gesagt wird und was nicht. Also jetzt, ich meine, alle, die ganze Republik redet jetzt über Anrufbeantworter oder Mailboxen oder was weiß ich was. Aber das ist ja die Frage, passiert das? Oder sage ich das auch? Oder tue ich nicht dann in solchen Kontexten so, als natürlich sind wir im Gespräch, ne? Also so diese Frage von Diplomatie und Geschick, Dinge auch sozusagen zu so differenzieren. Rede ich im internen Kontext oder rede ich nach außen? Und wie verhandle ich eigentlich? Und das finde ich, das ist jetzt wie heißt das, ein Dingsstück, ein Paradebeispiel. Es gibt noch einen anderen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Ein Paradebeispiel gerade für, dass es gute Verhandlerinnen und Verhandler braucht. Und das da was dazu, das macht man nicht nebenbei. So, genau wie ja auch viele glauben, Moderation würde jeder können und das könnte man einfach nebenbei machen. Aber ich finde, es braucht auch gutes Verhandlungsgeschick in dieser
Man
Situation.
braucht Future Skills und man braucht Soft Skills.
Ja,
Ne?
und ich finde, das ist eine wahnsinnige Kompetenz. Also das sehen wir ja auf dem politischen Parkett. Und da rein zu poltern, und das ist einfach auch nicht angesagt angesichts der Dimensionen der Herausforderung, die wir haben. Und was ich schon sagen muss, also ich meine das jetzt überhaupt nicht, also ich äußere mich ja hier auch eigentlich nie parteipolitisch. Wer mich jetzt einfach, gerade was diese Kompetenz angeht, wahnsinnig beeindruckt hat, auch die Art der Kommunikation, ist Katharina Dröge. Die finde ich eine unglaublich gute, klare Art hat, Punkte anzusprechen, aber trotzdem irgendwie immer ruhig, trotz allem auch höflich, also auch wenn sie klare und harte Worte findet, trotz allem nie verletzend und respektlos ist, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, ne? Ich kann ja immer nur von dem sehen, was ich gesehen habe. Das finde ich, ist wirklich gerade ein Stern irgendwie gewesen, so was diese Verhandlungsfragen angeht. Und was ich erwarte, was, ja, gut, ich meine, das ist alles irgendwie ganz ehrlich scheiße gelaufen, ne? So, ich bin schon froh, dass es jetzt diese Vereinbarung gibt, die hoffentlich auch durch den Bundesrat kommt. Aber ich möchte auch gerne, dass man wertschätzend auch mit diesem vielen Geld jetzt umgeht. Also, dass das an die richtigen Stellen fließt, dass man sich Gedanken darüber macht, irgendwie, wo ist es wirklich notwendig und nicht irgendwie jetzt mit der Gießkanne irgendwie überall drüber geht und hier ein bisschen und da ein bisschen und jetzt wieder irgendwelche Verhandlungspunkte irgendwie befriedigt werden müssen. Also das fand ich halt an dem Sondierungspapier wirklich, aber das wurde jetzt auch schon 100.000 Mal gesagt, dass es da jetzt nicht darum geht, welche Partei hat ja jetzt welchen Punkt reingebracht, sondern um welche Fragen geht es in unserer Gesellschaft? Was brauchen wir als deutsche Wirtschaft? Was brauchen wir als Land? Was brauchen wir? Und da geguckt wird, genauso wie ich erwarte, und das ist mein letzter Satz, das jetzt auch unabhängig. Naja, gut, also wenn es jetzt um das nächste Kabinett geht, dass es nicht nur um irgendwelchen Länderproporz und sonst irgendwas geht, mir ist das super egal, ob jetzt irgendwie drei Leute aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder sonst woher kommen oder Thüringen. Hauptsache, das sind irgendwie Leute, die für ihr Fachkompetenz. Ich erwarte schon eine gewisse Gleichstellung dabei, sozusagen. Also ich würde jetzt nicht darauf gucken, sind es jetzt 50% Männer und 50% Frauen. Hätte auch nichts gegen 70% Frauen, aber egal. Aber das wäre mir jetzt, aber sitzen die richtigen fachlichen, also haben die was mit dem Thema zu tun? So. Ich
Ja.
weiß nicht, ob das eine Antwort auf deine
Nee,
Frage war.
auf jeden Fall. was bei mir halt einfach bei der ganzen Sache immer noch so mitschwingt, irgendwie gefühlt ist der Ernst der Lage immer noch nicht ganz durchgedrungen bei vielen, sondern es ist jetzt, da geht es um sehr, sehr viel Vertrauen, was auf dem Spiel steht gegenüber der Bevölkerung. Und wenn ich mir dieses ganze Hickhack da gerade angucke, was da irgendwie passiert und was mit Wahlversprechen auf der einen Seite war, die offensichtlich nicht eingehalten werden, dann kostet es wieder sehr, sehr viel Vertrauen. Und das ist ein so großes Gut. Und das ist halt schwierig, wenn man das so sehr oder so leichtfertig irgendwie gefühlt aufs Spiel setzt. Weil wir wissen alle, das spielt eigentlich nur den extremen Rändern in die Karten, das alles. Und ich finde halt so ein bisschen dieses irgendwie. Der Ernst der Lage ist noch nicht so ganz klar, wenn wir uns das gerade anschauen, auch wenn dann alle sagen, naja, ich will davon noch was davon und ich muss das jetzt durchdrücken. Ich bin ja irgendwie mit, keine Ahnung, 12% oder mit 15% irgendwie gewählt worden oder hier, wir wollen auch noch was, wir wollen auch noch was. Darum geht es jetzt eigentlich gerade gar nicht, sondern es geht es darum, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen und es geht darum, jetzt wieder irgendwie auf Kurs zu kommen und die wirklichen Probleme anzupacken und jetzt nicht Klientelpolitik wieder zu machen. Und das ist so. Gefühlt ist es nicht angekommen, noch nicht so richtig. Und ich frage mich die ganze Zeit, was muss noch alles passieren, bis das wirklich mal einfach ankommt. Und zu sagen, okay, wir müssen jetzt uns mal alle hinsetzen und jetzt legen wir mal alles unser Parteibüchlein weg, ja, und sind jetzt mal nur noch unserem eigenen irgendwie Mindset und unserem Wahlkreis wegen mir oder unserem Gewissen irgendwie. Verbunden und gehen jetzt mal halt über ein Verantwortungsbewusstsein an die ganze Sache ran und gucken jetzt mal, was brauchen wir denn wirklich? Und das ist so ein bisschen, das fehlt mir einfach gerade und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund da hinter dem, genau.
Ja, und was natürlich ein Punkt, so Wahlkampf versus nach dem Wahlkampf. Also ich habe auch gemerkt, ich bin extrem müde, was so Wahlkampfparolen angeht. Also und ich finde so dieses, natürlich muss man im Wahlkampf die Unterschiede zwischen den Parteien sehen. Wir brauchen ja eine Wahlgrundlage so. Aber Dinge rauszuhauen auf den unterschiedlichen Seiten, wohl wissend, dass es nach dem Wahlkampf nicht mehr geht. Also so dieses, das macht mich einfach wahnsinnig müde. Also so, dass mir sozusagen zugemutet wird, mir das alles anzuhören, und hinterher auf einmal die Welt anders aussieht, weil jetzt muss man sich ja einigen. Ja, das ist vorher schon auch klar, dass man sich hinterher mit irgendjemandem einigen muss. Wir leben nicht in einer Einparteienregierung, so. Und irgendwie da zumindest, also Anschlüsse zu schaffen und wieder diese Frage von Verhandlungsgrundlagen zu schaffen, ohne an inhaltlichem Fokus ja zu verlieren, so. Und
Ja.
das ist eine Kunst, aber das erwarte ich auch, so.
Auf jeden Fall.
Na gut.
Ja. War knifflige Frage auf jeden Fall.
Das war eine knifflige Frage, deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich mal mit einem etwas leichteren Thema irgendwie hier und mal ganz woanders hingehe und mal nicht politisch. Wir waren vorhin auch bei der Frage von Moderationskompetenz und du hast auch, ja, und ich, diese Veranstaltung in der letzten Woche, da war es auch so, ich kam irgendwie an und war total heiser, ne? So. Am Vortag. Und das lag nicht daran, dass ich erkältet war, sondern irgendwie, keine Ahnung, Asthma-Spray, so. Und ich dachte so, oh, hauaha, ne? Also klappt das irgendwie so mit Bonbons und was weiß ich. Und die Frage ist ja immer, was machen wir, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht alles perfekt, wie so, wenn wir wissen, so, ich muss am nächsten Tag da irgendwie auf die Bühne und ich weiß oder es kann sein, es ist nicht alles perfekt. Was mache ich denn? Was habe ich gemacht in dem Fall? Ich habe angefangen zu singen. Also nicht auf der Bühne. Ich hab am Abend vorher und morgens habe ich Gesangsübungen gemacht. Das mache ich sonst jetzt ehrlich gesagt nicht, wobei ich jetzt überlege tatsächlich, ob ich irgendwie das jetzt regelmäßig mache, weil es hat tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob das war, aber es hat gut geholfen. Also meine Stimme hat gut durchgehalten. Aber nochmal so auch an dich die Frage, so, Also ich fand mich da auch echt dann ganz kreativ, obwohl andere das vielleicht immer machen, wenn sie, bevor sie auf die Bühne gehen, keine Ahnung, ob du auch singst. Aber so was, so wie läuft für dich oder was machst du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie, es ist nicht so perfekt, wie du es dir wünschen würdest? Also wie stellst du dich irgendwie so darauf ein? Bist du dann kreativ oder überlegst du, was du jetzt machen? Oder denkst du einfach nur durchziehen und heute Abend kann ich ins Bett? Oder wie ist denn das bei dir?
Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem, ne? Also diesen Gedanken, okay, einfach jetzt muss ich halt durchziehen. Das ist jetzt geht es darum, professionell zu sein und das wirklich so zu machen, ist bestimmt auch dabei. Aber ich habe jetzt über die Jahre auch mir so eine gewisse Routine einfach antrainiert, wie ich meine Stimme auch aufwärmen kann. Und da muss ich auch sagen, manchmal mache ich es mehr, manchmal mache ich es weniger. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo es wirklich kurz bis hier anpfiff quasi, ne, noch wild und ganz, wo man einfach gar nicht die Zeit dafür hat, das so richtig zu machen. Aber am Ende ist natürlich unser Körper, unsere Stimme, das Instrument, mit dem wir dann auf die Bühne gehen. So, und das muss man natürlich auch warm spielen und warm machen. Das habe ich mal gelernt, auch das kommt auch aus dem Gesang so ein bisschen. Es gibt da verschiedene Übungen, Atemübungen, die Muskulatur, die Gesichtsmuskulatur aufzuwärmen, die auch nochmal so ein bisschen auszustreichen, so ein Stretching quasi für Gesichtsmuskulatur, aber für den ganzen Klangkörper, das heißt so Brust, Bein, Seiten, Latissimus, so den ganzen Rumpf, irgendwie sowas, das so ein bisschen aufzuwärmen, zu lockern, und dann merkt man auch gleich, oder ich merke dann immer, okay, ich habe ein ganz anderes Volumen auf einmal zur Verfügung. Und ich merke auch, wenn ich das regelmäßig mache und wenn ich das gerade vor großen Veranstaltungen mache oder vor Aufnahmen oder vor Workshops oder vor alle möglichen Dingen, wo ich wirklich viel sprechen muss, dann merke ich, dass es mir abends vor allem deutlich besser geht und dass es mir leichter fällt, auch zu sprechen. Macht auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, ich habe mir so eine Routine aus so leichte körperliche Aktivität, dass ich so jetzt nicht ins Schwitzen komme, aber dass ich merke, okay, hier Muskulatur muss arbeiten. So ein bisschen leichtes Stretching. Das geht jetzt nicht in so eine Yoga-Richtung, aber so ein ganz leichtes Dehnen. Aber vor allem so ein paar, ich mag gerne solche Zungenbrecher, irgendwie sowas, um so ein bisschen
Heiß.
quasi so reinzukommen ins Sprechen. Und ich finde auch dieses Singen eigentlich ganz nett. Und ich kombiniere das ganz oft mit der Tonprobe. Wenn das Mikrofon eingestellt werden muss, dann nutze ich das einfach immer, um so ein paar jetzt Sprüche oder Gedichte oder bei mir sind es ganz oft so Songtexte, die ich dann erzähle, einfach in verschiedenen Lautstärken, und dann nutze ich das quasi, um meine Stimme auch so ein bisschen aufzuwärmen und kriege dann gleichzeitig noch so ein Gefühl für den Raum und für die Technik und alle möglichen. Das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Mit dem Wissen, dass ich es nicht immer mache und mit dem, dass ich mir jetzt vornehme, es vielleicht doch wieder regelmäßiger auch zu machen. Ja.
Ja, also ich so dehnen und so, das gehört für mich ja sowieso zum täglichen in den Tag reinkommen und irgendwie das, dass ich so vor der Moderation auch immer noch mal so mit Atem und Stand und was weiß ich was. Aber ich fand das jetzt wirklich sehr schön mit diesem Singen. Und ich habe mir jetzt echt vorgenommen, damit will ich mich jetzt noch mal ein bisschen beschäftigen und da vielleicht noch mal so ein bisschen mich schlau machen, wer mir da irgendwie noch so ein bisschen was beibringen kann, also in Richtung, was weiß ich, Stimmgesangstraining. Ich habe ja ein relativ lautes Organ, was man ja auch immer wieder hier hört oder eben auch auf Veranstaltungen hört. Die Tontechniker freuen sich immer, dass sie mich nicht runterregeln müssen, nicht raufregeln müssen. So, aber trotzdem glaube ich, also ich merke das halt auch so, ob ich jetzt mehr zu Allergien neige oder was weiß ich was. Ich habe ja manchmal so eine heisere Stimme, also dass ich da irgendwie ja doch mich nochmal mit beschäftigen will. So, das war jetzt ein bisschen für die Leichtigkeit zwischendurch. Ich weiß
Eine
nicht, was
kurze
du jetzt
Frage,
noch auf dem Zettel hast.
welches Lied hast du denn gesungen?
Nee, ich habe einfach Tonleitern gesungen.
Ah, okay.
Also, weil ich das so schön fand, irgendwie so bestimmte Töne so lang anzuhalten und dann tatsächlich irgendwie so das Volumen zu spüren und dann auch eben natürlich besser gemerkt habe, bis zu welchem Ton klappt das eigentlich ganz gut und ab welchem Ton wird es schwierig. So. Und es ist vielleicht auch eine Frage, nochmal, ich meine, die Stimme ändert sich ja auch mit dem Alter oder so, ob ich nochmal lerne, auch in anderen Tonlagen zu sprechen. Also nochmal irgendwie. Also ich halte ja nichts von dieser Theorie, sprich tief und dann wirkst du seriöser. Also das finde ich ehrlich gesagt einen total alten Hut, weil was sollen die Leute machen, die nun mal einfach eine höhere Stimme haben? Halte ich die dann für weniger seriös? Also das finde ich irgendwie, na, mir geht es halt eigentlich mehr um die wie sehr kann ich meine Stimme nutzen, in welchen Lagen? Also, dass ich mir darüber nochmal ein bisschen mehr Gedanken mache, beziehungsweise nicht Gedanken mache, sondern es erspüre. So. Also.
Ja, ich glaube, was du gerade sagst, das Beispiel habe ich auch oft gehört, ne? Sprich tiefer, dann bist du seriöser irgendwie. Ich habe das mal in so eine andere Richtung gehört, da habe ich mit einer Coachin zusammengearbeitet, die hat mir nämlich gesagt, das geht eigentlich nicht, dass du tiefer sprechen sollst, sondern das soll den Leuten so ein bisschen ins Gewissen reden, die zu hoch sprechen. Also, dass die eigentlich eher in ihrer normalen Tonlage sprechen, weil wir neigen dazu, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir in Situationen kommen, die wir jetzt nicht irgendwie beeinflussen können. Und dann noch, wenn wir so ein bisschen an die Anfang 2000er denken, so Christina Aguilera, Britney Spears, die so piepse Stimmen auf einmal hatten, um süß zu galten, also dass sie irgendwie süß wahrgenommen wurden. Die haben ja sehr, sehr hoch und sehr, sehr piepsig gesprochen. Und das war so weit drüber. Das heißt, eigentlich hat sie mal gesagt, geht dieser Spruch hin, dass du auf deinem normalen Stimmniveau, in deiner normalen Stimmlage sprichst und nicht besonders tief sprechen musst, also auch wieder deine normale Stimmlage irgendwie verlässt. Aber das hat sich so ein bisschen eingebürgert quasi, dass das in beide Richtungen gemacht ist, umso tiefer, umso seriöser. Aber das ist ja so eine
Naja,
unterbewusste Geschichte bei uns, ne?
und
Also
das hatte ja auch einen Geschlechteraspekt, ne? So,
auf jeden
Frauen
Fall.
sollten tiefer sprechen, damit sie besser wahrgenommen werden. Also Frauen sollen sich eigentlich immer ja, egal ob es Kleidung, also gut, das hat sich zum Glück ein bisschen geändert, aber ob es Stimme, ob es Aussehen, ob es was weiß ich was, immer ein bisschen männlicher werden, damit man es als seriöser wahrgenommen wird. Und das ist wahrscheinlich eher das, wogegen ich mich wehre, weil manche haben nun mal eine hohe Stimme, aber ich, und natürlich sind wir von solchen Eindrücken sinnlicher Art jetzt nicht frei davon, uns irgendwie eine
Absolut, ja.
Meinung zu bilden. Aber dann daraus Schluss zu folgern, weil jemand eine höhere Stimme hat, würde ich die als weniger kompetent wahrnehmen. Das ist halt immer das, wogegen ich mich dann irgendwie auch
Nö,
wehre. So, ich
vollkommen.
glaube,
Also,
für
da
eine
bin ich.
Frage haben wir noch Zeit.
Eine Frage und zwar ganz lustig,
Nicht
du
so
hast
eine
quasi.
Schwere wieder.
Nein,
Nicht so eine Schwere.
nein. Nee, nee. Nee, nee. US-Politik. Nee, nee.
Ah!
Eine hast du quasi so ein bisschen auch schon beantwortet, die ich hatte. Also was du dir so ein bisschen für 2025 vornimmst, auch so ein bisschen an Moderationsfähigkeiten irgendwie so ein bisschen anzupassen oder zu ändern. Deswegen, da haben wir jetzt ja schon so in dem einen Aspekt drüber gesprochen. Deswegen, ich habe eine sehr spannende Frage bei Spiegel Online gesehen. Und zwar, warum definieren wir uns so sehr über unsere eigene Arbeit?
Was hat das mit US-Politik zu tun?
Gar nichts. Ich wollte dich mit
Ach
US-Politik
so.
eigentlich nur in so eine falsche Richtung, weil ich mal
Okay, alles
keine so
klar.
schwierige
Okay, ich
Frage
war jetzt
stellen
ganz,
wollte.
ganz verwirrt. Warum
Verbinde diese zwei
definieren wir
Themen
uns,
miteinander.
warum
Nee.
definieren wir uns so über unsere eigene Arbeit? Naja, ich finde, damit schließt sich, der Kreis so ein bisschen auch zu diesem Thema Fähigkeiten. Also, ich weiß, also erstmal würde ich in Frage stellen, dass alle das,
Ich glaube
naja,
nämlich auch
nee,
nicht, dass alle das
nee.
tun. Ja.
Also ich weiß nicht, ob alle das wirklich tun. So. Und jetzt sollte ich eigentlich eine schlaue Antwort geben, weil eigentlich habe ich darüber promoviert. Weil natürlich Arbeit, also ich würde es vielleicht zweiteilen. Also zum einen glaube ich, hat Arbeit natürlich ganz viel mit Wertschätzung zu tun, auch gesellschaftlicher Wertschätzung. Und ich glaube einfach, dass Arbeit deshalb auch sehr viel schon mit unserer Identität auch zu tun hat, weil wir ja auch im Idealfall, und das ist natürlich nicht immer so, und deswegen würde ich auch bezweifeln, dass das immer so ist, dass wir uns damit so stark identifizieren. Aber natürlich versuchen wir, wenn wir die Ausgangsvoraussetzungen hatten, die ich jetzt vielleicht hatte, die sehr gut waren, glaubt man natürlich, dass man das tut, was man gut kann. Also, und das, was im Idealfall natürlich nicht gut kann, sondern auch einem Spaß macht. So. Und womit man gerne Zeit verbringt. Wobei das natürlich jetzt eine sehr privilegierte Art ist, auf Arbeit zu blicken, weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele, die das auch ganz, ganz anders sehen. Aber da spielt dann natürlich wieder eine Rolle, weshalb identifizieren wir uns vielleicht auch negativ. Also, dass wir merken, es ist eben nicht die Wertschätzung da und wir können aber vielleicht keine andere Arbeit. Also ich glaube schon, dass Arbeit immer noch natürlich unser Ausdruck ist, uns in Gesellschaft einzubringen. Also ich meine, Arbeit ist halt so, das wird eigentlich natürlich auch von dir erwartet, dass du das sozusagen, dass es das ist, was du in die Gesellschaft einbringst, so, damit die Gesellschaft halt auch beziehungsweise das Land laufen kann, ne? Also ich meine, es ist darauf angelegt, dass eigentlich alle arbeiten, so, weil es sonst sozusagen sich auch nicht finanziert, so, und die Wirtschaft nicht finanziert und was, also das ist schon so dieser unhinterfragbare Beitrag, den du leistest, und ich glaube, dass du da dich entweder sozusagen, du kannst dich positiv und negativ identifizieren, glaube ich. Also, ja, was ist die Antwort vom Spiegel?
Die Antwort vom Spiegel, die verrate ich beim nächsten Mal. Ja, also
Nee,
ein
nee, nee, nee.
kleiner. Nee, da geht es auch irgendwie in verschiedene Richtungen. Ich glaube, du hast das schon sehr, sehr gut so zusammengefasst. Also es gibt Leute, die identifizieren sich tatsächlich sehr stark damit, weil man einfach sehr viel reingibt auch, ne? Zeit, Energie, es sind die eigenen Fähigkeiten. Also man gibt sehr, sehr viel eigene Persönlichkeit da natürlich mit rein, aber es ist sehr schön aufgeteilt, so wie du es auch sagst. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr privilegierter Blick, ne? Man etwas machen zu können, um sich selbst auszuleben, um sich selbst zu verwirklichen. Das ist einfach nicht jedem und jeder gegeben auf der Seite. Ja.
Nee, und da fällt mir natürlich auch das Buch von Julia Friedrichs ein, Working Class, wo sie ja auch Menschen begleitet hat, die eben Vollzeit arbeiten und trotzdem das Geld nicht reicht. Und zum Beispiel eben hat sie auch einen Mann begleitet, der in den U-Bahnhöfen sozusagen reinigt, der da irgendwie die Zigarettenstummel, die Kotze und was weiß ich was alles wegmacht. So. Und der halt seine Arbeit schon auch, also der nicht über seine Arbeit geschimpft hat, aber natürlich schon die Reaktion der Menschen auf seine Arbeit. Also anstatt sozusagen, dass die Leute sich auch freuen, dass das alles sauber ist, sozusagen er spürt, dass die Wertschätzung für seine Arbeit vielleicht nicht so ist, wie sie sein sollte. Und das ist ja, oh, es ist ein riesengroßes, weites Feld, ne? Also und
Ja.
wirklich auch eine sehr, also eine Frage, wie viel Chancen hast du halt auch gehabt, dir deine Arbeit selber auszusuchen und überhaupt rauszufinden, ist das, was ich mache, wirklich das, was ich am besten kann? So, und was ich in die Welt bringen will, um es mal ein bisschen
Ja.
esoterisch zu sagen. Ja.
Ich fand's sehr spannend, weil also ich bin ja gerade mit meiner Tochter wirklich viel auf Spielplätzen unterwegs und da kommt man also zwangsläufig auch mal mit anderen Eltern irgendwie ins Gespräch. Und ich finde es immer, also ich mag das ja immer, wenn man sich dann unterhält und sich dann so eine kleine Challenge irgendwie sowas setzt noch dabei und einfach mal nicht über Job zu sprechen
Ja.
dabei. Und das fällt so vielen Leuten so unglaublich schwer, weil
Total.
dann heißt es, naja, also das ist jetzt mein Sohn, das ist der Anton oder das ist der Emre oder irgendwie, keine Ahnung. Und ja, was machst du sonst so, wenn du nicht auf Spielplätzen bist, ne? So, ja, ich bin da und da, ich arbeite da und da, ich mache das und das. So, und wenn man das einfach mal so bewusst versucht auszublenden und nicht zu machen, da kommen total spannende Gespräche
Ja,
zustande
das
und man
stimmt.
lernt irgendwie, finde ich, Leute viel, viel besser kennen, weil ich finde, es sagt auch so, es sagt mehr über eine Person aus, irgendwie, wenn ich weiß, was die so in der Freizeit macht oder was für einen Musikgeschmack jemanden hat oder wie man irgendwie, keine Ahnung, jetzt über Erziehungsfragen irgendwie denkt, als dass man jetzt zum Beispiel bei Bosch arbeitet oder so.
Ich finde, das ist ein Thema, über das man zu jeder Zeit immer stundenlang eigentlich sprechen kann. Also deswegen ist das auch ein Thema, deswegen hast du mich natürlich auch auf einen gewissen Fuß erwischt, weil das eigentlich die Frage ist, mit der ich mich mein ganzes Leben, seit ich angefangen habe zu studieren, mich die Frage eigentlich beschäftigt, ne? Und was das eigentlich sozusagen auch für Konsequenzen hat. Also ich meine, ja, so, aber darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Aber das ist natürlich eine Frage, die ist einfach ständig irgendwie auch aktuell und hat einfach große gesellschaftliche Auswirkungen,
Das
Martin.
ist deswegen war es doch richtig, mal so eine kleine Frage am Schluss.
So, jetzt bin ich wach. Es ist halb
So.
12 und wir haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Ich bin wach und werde jetzt diese Fragen weiter mitnehmen in meinen Tag.
Ich
Und wir
auch.
brauchen hoffentlich nicht wieder einen Monat, bis wir uns hören. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das diesmal vorher schaffen.
Ich glaube es auch.
So.
Sehr spannend war es.
Ja.
Das mit den Fragen, ich finde es sehr spannend, weil da kommen wirklich,
Ich finde das gut. Ja.
wirklich
Ja.
Sachen, die ich jetzt wirklich auch mitnehme, über die ich nochmal nachdenken muss.
Ja, also ich werde heute auf jeden Fall nochmal in diesen strahlend blauen Sonnenscheinhimmel rausgehen, der hoffentlich bei euch auch ist. Sieht nicht
Ja,
so aus.
geht so.
Hier ist tolles Frühlingswetter, es ist noch kalt, aber es ist echt total schön.
Dann
Und
genießt
das
es
werde
auf
ich
jeden
vielleicht
Fall.
heute nochmal ein bisschen nutzen. Martin, es war mir wie immer eine große Freude.
Es war mir ein Fest, Julia. Danke dir.
Ja, mach's gut.
Tschö.
Tschüss.